Amen.
Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Wir machen weiter in unserer Predigtreihe über das Matthäus-Evangelium. Und ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber ich finde es immer wieder sehr ermutigend, einfach nur unter Anführungszeichen auf Jesus zu schauen. Also zu schauen, wer Jesus ist, was er gemacht hat, was er getan hat, wie er Menschen begegnet ist, wovon er gelehrt hat. Und vieles von dem, was wir bisher im Matthäus-Evangelium gelesen haben, haben wir jetzt ja auch in den Liedern gesungen oder haben Jesus dafür angebetet. Und gerade auch was vorgelesen worden ist aus Psalm 147, gerade da wird so deutlich, auf der einen Seite die Größe Gottes, die Herrlichkeit Gottes, er als Schöpfer, er als König, der am Thron sitzt, der regiert, der aber auch, wie wir jetzt gesungen haben, der Mensch geworden ist, der klein geworden ist, der zu uns gekommen ist. Und das sehen wir gerade im Matthäus-Evangelium auch so deutlich. Was bedeutet das? Dass Gott Mensch geworden ist, dass Gott sich herabgelassen hat, dass Gott in seiner Liebe den Menschen begegnet. Und wir sind jetzt in Kapitel 12 und der Sepp hat letzte Woche darüber gepredigt, über diese Diskussionen, Streitereien unter Anführungszeichen, Auseinandersetzungen mit den Pharisäern. Das hat sich mehr und mehr zugespitzt. Also Jesus hat geheilt, er hat Gutes getan, er hat gelehrt, er hat viele Menschen um sich versammelt. Und jetzt ist natürlich immer mehr die Frage aufgekommen, wer ist dieser Jesus? Jesus hat, wenn man das Matthäus-Evangelium oder auch die anderen Evangelien liest, er hat die Menschen ziemlich gespalten. Ja, auf der einen Seite haben die Leute an ihn geglaubt, sind ihm nachgelaufen. Auf der anderen Seite ist aber auch der Gegenwind größer geworden, vor allem von Seiten der Pharisäer, die einfach nicht wahrhaben wollten, dass Jesus dieser verheißene Messias ist, dass Jesus derjenige ist, der ja auch der Erlöser ist, der König ist. Und heute kommen wir eben zu Matthäus 12, die Verse 9 bis 14, wo Jesus am Sabbat heilt. Aber bevor wir uns den heutigen Text anschauen, wollen wir uns nochmal kurz anschauen, wie beschreiben die Evangelien, wie beschreibt das Neue Testament generell das, was Jesus gemacht hat, wie Jesus als Messias aufgetreten ist. Und dann lesen wir unter anderem in Matthäus 4, Vers 23 davon, da heißt es, Jesus zog durch ganz Galiläa, er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden im Volk. Also der Dienst von Jesus wird hier beschrieben mit in den Synagogen gelehrt, Botschaft vom Reich Gottes verkündigt und Kranke und Leidende geheilt, beziehungsweise er hat ihnen geholfen. Das war das, wie Jesus seinen Dienst auf der Erde ausgeführt hat, was so die Schwerpunkte von Jesus waren. Und das lesen wir noch an verschiedenen anderen Stellen. Apostelgeschichte 10, Vers 38 zum Beispiel, wo es eben heißt, dass Jesus umhergezogen ist, dass er Gutes getan hat, dass er geheilt hat. Und warum? Weil Gott mit ihm war. So als Zeichen, Jesus ist wirklich der von Gott Gesandte, der von Gott Gesalbte. Er ist wirklich derjenige, hinter dem Gott selbst steht. Und Jesus hat vieles, vieles von dem getan, was eben über den Messias vorhergesagt worden ist. Und da gibt es die ganz bekannte Stelle in Lukas 4, die Verse 16 bis 21 lese ich vor, weil das beschreibt auch sehr gut, wie das bei Jesus ausgeschaut hat. Wie er gedient hat, wie er gelehrt hat, das wird hier recht gut zusammengefasst. Und dann heißt es, so kam Jesus nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er, wie er es gewohnt war, in die Synagoge. Er stand auf, um aus der Schrift vorzulesen. Man reichte ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und las die Stelle, an der es heißt, der Geist des Herrn ruht auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie den Synagogendienern zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an. Er begann zu reden. Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt, sagte er zu ihnen. Ihr seid Zeugen. Also mit dem, was Jesus getan hat, wie er aufgetreten ist auf der Erde, was er gelehrt hat, hat er ganz, ganz klar gemacht, Er selbst ist der verheißene Messias. Er selbst ist derjenige, von dem die Propheten schon über viele, viele Jahrhunderte hinweg vorhergesagt haben, dass der Messias kommen wird. Da beschreibt er auch den Schwerpunkt seines Dienstes, den Armen die gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehen werden und den Unterdrückten die Freiheit zu bringen. Dafür hat Jesus gebrannt, das war sein Herzensanliegen. Und das sehen wir auch, wenn wir die Evangelien durchlesen. Jesus ist schon in die Synagogen gegangen und hat dort gelehrt. Er hat über die Schriftworte gelehrt, er hat darüber gelehrt, vor allem, was wir jetzt hier lesen, dass er der verheißene Messias ist. Jesus ist aber auch viel herumgezogen. Er ist herumgezogen, ist den Menschen draußen begegnet, ist den Menschen in ihren Nöten begegnet, ist auf die Menschen zugegangen. Gerade auch den Unterdrückten, den Armen, denen, die am Rand der Gesellschaft gestanden sind. Und Jesus hat immer, wenn er in der Synagoge war, wenn er mit den Pharisäern eben auch durchaus diskutiert hat, ist es ganz, ganz oft um die Frage gegangen, wer ist dieser Jesus? Ist er wirklich derjenige, der behauptet zu sein? Und man merkt dann auch, wenn wir die Evangelien durchlesen, die Stimmung der Pharisäer gegen Jesus, die ist immer mehr, immer negativer geworden. Viele von ihnen wollten ihn einfach dann mit der Zeit weghaben. Und das sehen wir auch in unserem heutigen Text, dass sie wirklich, wirklich schon den Wunsch hatten, etwas gegen ihn zu finden. Und dann lesen wir den Abschnitt, Verse 9 bis 14 in Kapitel 12. Da heißt es, daraufhin ging Jesus weiter. Er suchte die Synagoge jenes Ortes auf. Dort war ein Mann mit einer verkrüppelten Hand. Jesus wurde gefragt, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Man suchte nämlich einen Vorwand, um ihn anklagen zu können. Jesus erwiderte, angenommen, jemand von euch hat ein Schaf und es fällt am Sabbat in eine Grube. Würde er es dann nicht sofort herausziehen? Nun ist aber doch ein Mensch viel mehr wert als ein Schaf. Also ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Dann befahl er dem Mann, streck deine Hand aus. Der Mann streckte die Hand aus und sie war wieder heil wie die andere. Die Pharisäer jedoch fassten, als sie die Synagoge verließen, den Plan, Jesus zu beseitigen. Also hier lesen wir davon, dass Jesus nach der Auseinandersetzung mit den Pharisäern, von der der Sepp letzte Woche gepredigt hat, wegen dem Ehrenraufen der Jüngern oder wegen der Erntearbeit, wie sie es ausgelegt haben, ist er wieder in die Synagoge gegangen. Und vorher haben wir gelesen, dass es seine Gewohnheit war, er ist immer wieder in die Synagoge gegangen, um dort zu lehren, um dort mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Also Jesus hat sich nicht zurückgezogen nach dem Gegenwind, den er da bekommen hat, oder er war beleidigt oder sonst irgendwas, weil sie ihn kritisiert haben, sondern er ist gleich wieder hingegangen zu den Leuten. Das war sein Herzenswunsch, den Menschen zu begegnen, sie einzuladen, sie dort abzuholen, wo sie gestanden sind. Und dann lesen wir eben von diesem Mann mit der verkrüppelten Hand. Wir wissen es nicht, ob die Pharisäer den absichtlich dorthin gebracht haben, um ihn herauszufordern, um Jesus herauszufordern. Kann auch sein, dass er dorthin gegangen ist, in der Hoffnung, dass dort Menschen sind, die ihm helfen können, die für ihn beten, die ihn heilen oder was auch immer. Auf jeden Fall lesen wir hier davon, die Pharisäer hatten nur den Wunsch oder nur das Ziel, Jesus hier jetzt eine Falle zu stellen. Sie suchten einen Vorwand, wie es hier heißt, um ihn anklagen zu können. Und da hat sich für sie eben das Sabbatgebot angeboten, dass sie gesagt haben, wir werden Jesus herausfordern. Wir wissen von ihm, er liebt die Menschen, er kann keine Not unberührt lassen, er geht zu den Menschen, er möchte ihnen dienen, er möchte heilen, er möchte helfen. Er kann nicht zuschauen, wenn die Menschen da im Elend feststecken. Der macht sicher auch jetzt etwas, wenn wir ihn zu diesem Kranken bringen. Und dann haben sie gedacht, wenn sie ihm jetzt diese Frage stellen, ob er heilen darf, ob er diese Arbeit verrichten darf, wie sie es ausgelegt haben, dann hätten sie etwas, dass er das Sabbatgebot bricht. Und dann wüssten sie, wenn er, der von sich behauptet, der Messias zu sein, gegen das Sabbatgebot verstößt, dann kann er nicht der Messias sein. Weil der Messias konnte nicht gegen das Gebot Gottes gehen. Also stellen sie ihm diese Frage, nicht aus Neugier, sondern ganz, ganz klar aus dem Wunsch heraus, ihn da aufs Glatteis zu führen. Wir lesen nichts davon, dass sie irgendwie ein Mitgefühl gehabt hätten mit dem Kranken, mit dem Verkrüppelten. Da lesen wir nichts, sondern wir lesen nur etwas davon, sie wollen Jesus eine Falle stellen. Und dann die Reaktion von Jesus, wie wir es auch in den Versen 1 bis 8 letzte Woche gehört haben, ist ganz, ganz oft, dass er keine Antwort gibt, sondern dass er eine Gegenfrage stellt. Und Jesus antwortet eben mit dieser Frage: Angenommen, jemand von euch hat ein Schaf, es fällt in die Grube, zieht er es nicht sofort heraus, auch wenn Sabbat ist? Dadurch wollte Jesus immer wieder die Leute auch ein bisschen herausfordern. Also er hat nicht so die Standardantworten gegeben, sondern er wollte die Leute zum Nachdenken bringen. Die Frage, die er hier stellt, die ist auch nicht theoretisch abstrakt. Er stellt nicht die Frage, ist es erlaubt, am Sabbat ein Tier herauszuholen, sondern er zielt ganz, ganz konkret auf seine Gesprächspartner, auf die Pharisäer. Er fragt, wenn von euch euer Schaf in die Grube fällt, was macht ihr? Und das findet man bei Jesus auch ganz, ganz oft, dass er keine theoretischen Diskussionen über Glaubensfragen führt. Dass er nicht philosophiert oder irgendwie abstrakt über theologische Meinungen streitet, sondern er zielt immer aufs Herz. Er redet sehr persönlich. Er zeigt, Glaube hat etwas mit mir zu tun. Glaube, da geht es um die Frage, wie sieht es bei mir aus? Was mache ich? Wie reagiere ich? Und deswegen fragt er die Pharisäer auch, was würdet ihr machen, wenn euer Schaf, wenn das in die Grube fällt? Interessant ist auch, dass Jesus das Bild von dem Schaf hernimmt. Das finden wir im Neuen Testament oft, auch im Alten Testament wird Gott als der gute Hirte beschrieben. Im Neuen Testament sagt Jesus selber, er ist der gute Hirte. Wir finden verschiedene Beispiele, wo Schafe vorkommen, eben auch das verlorene Schaf, dem der Hirte nachgeht und, und. Und das wird auch von Jesaja vorhergesagt, dass der Messias wird eben dieser gute Hirte sein. Das bezieht Jesus dann auch auf sich. Und wir sehen einfach, wofür hat Jesus Herz geschlagen. Er sagt ganz, ganz klar, er ist gekommen, um die zu suchen, die verloren sind. Er ist gekommen als Arzt für die Kranken. Er ist gekommen als derjenige, der die verlorenen Schafe zurückbringen will. Aus Liebe ist er für jeden Einzelnen gekommen. Und das macht er mit diesem Bild auch hier wieder deutlich. Und da möchte er auch uns sagen, ja, egal wie verloren wir sind, egal in was für einer Grube wir stecken, es gibt kein Leid, keine Not, kein Elend, was für Jesus zu groß ist. Er möchte uns da abholen, wo wir sind. Das kann alles Mögliche sein. Das kann eine Krankheit sein, das kann der Jobverlust sein, das kann eine zerbrochene Beziehung sein, schwierige Situation in der Familie. Es ist aber vor allem auch unsere Schuld, unsere Sünde, die jeden Menschen von Gott trennt, die unser Leben kaputt macht, die das Leben in der Gemeinschaft kaputt macht, die uns von Gott trennt und wo Jesus eben nicht nur gekommen ist, um zu heilen, sondern schlussendlich auch ans Kreuz zu gehen, für uns die Schuld wirklich zu begleichen, für uns zu sterben, uns zu erlösen und uns aus dieser Grube rauszuholen und neues Leben und neue Perspektive zu geben. Und Jesus stellt den Pharisäern eben diese Frage, er wartet dann gar nicht die Antwort ab, sondern die Antwort ist eh offensichtlich, jeder, der nur ein bisschen ein Herz hat, hätte das Schaf rausgeholt. Und was sagt Jesus dann? Ein Mensch ist viel mehr wert als so ein Schaf. Und deswegen ist für Jesus ganz klar, es ist auch erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Die Pharisäer, die hatten ja ganz, ganz klare Vorschriften, was durfte man am Sabbat alles machen. Also wenn jemand todkrank war, dann durfte man ihn heilen, dann durfte man dem Mann helfen. Wenn es jetzt nicht um Leben und Tod gegangen ist, dann hat man nach ihrer Auslegung das jetzt nicht machen dürfen. Also die haben ganz konkrete Vorgaben gehabt, was darf man machen, was darf man nicht machen. Und das haben wir letzte Woche auch gehört in dieser Diskussion. Darf man über ein Feld gehen, darf man etwas ernten und essen oder ist das Arbeit und darf man nicht machen? Und dann sagt Jesus ganz, ganz klar, es ist erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Und das sehen wir auch im Dienst von Jesus. Er hat das immer und immer wieder getan. Heilungen am Sabbat kommen öfter vor. Könnt ihr mal die Evangelien durchschauen. Und da hat er gezeigt, auch am Sabbat oder gerade auch am Sabbat hat Jesus Gutes getan. Da geht es jetzt nicht darum, dass Jesus der Sabbat oder die Sabbatregeln egal waren. Ganz und gar nicht. Der Sabbat, die Sabbatgebote, die sind natürlich wie alle Gebote Gottes, sind das gute Gebote. Im Sabbat geht es darum, dass man zur Ruhe kommt, dass man Gott an die erste Stelle setzt, dass man sich neu auf Gott besinnt, dass man Zeit hat für Gott, für sein Wort. Und das ist natürlich auch etwas, was heute noch relevant für uns ist. Gerade in einer Zeit, die oft sehr schnelllebig ist, die sehr umtriebig ist, wo viele, viele Leute unter Stress klagen und keine Zeit finden für wesentliche Dinge. Gerade da ist dieses Sabbatgebot auch für uns eine gute Sache, eine positive Herausforderung, dass wir sagen, ja, wir möchten uns diese Zeit nehmen, wieder innezuhalten, einmal zur Ruhe zu kommen, unser Leben zu reflektieren, auf Gott zu schauen, auf sein Wort zu hören, Zeit mit ihm zu haben. Das ist absolut wichtig. Aber, das macht Jesus auch ganz deutlich, immer und immer wieder, unsere Beziehung zu Gott können wir nicht trennen von der Beziehung zu den Mitmenschen. Wie Jesus einmal gefragt wird, was ist das wichtigste Gebot? Oder wo auch er fragt, liebe Gott von ganzem Herzen. Und dann die Antwort aber auch, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wo Jesus sagt, das ist genauso wichtig. Die beiden kann man nicht trennen. Unsere Liebe zu Gott zeigt sich immer in der Liebe zum Mitmenschen. Das ist ja das, was der Sepp letzte Woche eben erwähnt hat. In Vers 7, wo es heißt, wenn ihr begriffen hättet, was das heißt, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer, dann hättet ihr nicht Unschuldige verurteilt. Also wo Gott in seinem Wort immer wieder klar macht, die ganzen Rituale, das sind Zeichen. Ja. Die Opfer, das war wichtig als Zeichen dafür, wir brauchen ein Opfer, wir brauchen Vergebung, wir brauchen Erlösung. Aber Gott hat auch immer wieder klar gemacht in seinem Wort, nur Rituale einzuhalten, nur diese Art von Religionsausübung, ohne mit dem Herzen dabei zu sein und ohne mit dem Herzen auch die Menschen zu lieben, mit denen man zu tun hat, das gefällt Gott nicht. Damit kann er rein gar nichts anfangen. Diese Art von Gottesdienst, unter Anführungszeichen, da heißt es in der Bibel an ein paar Stellen, das stört Gott, ja, das stößt ihn ab, davor ekelt ihn. Wenn man Lieder singt, wenn man fromme Rituale einhält, aber das Herz nicht dabei ist, die Lieder will Gott gar nicht hören. Und deswegen findet man ganz, ganz viele Stellen, wo eben gezeigt wird, wie schaut dieser Gottesdienst, der Gott wichtig ist, wo Gott Gefallen dran hat, aus. Ja, und da seht ihr die Stellen oben. Das eine war eben jetzt mit der Barmherzigkeit. Die Stelle, die ich jetzt nicht draufstehen habe, da hat der Sepp auch letzte Woche kurz erwähnt, aus Micha 6, Vers 8, wo es eben heißt, woran hat Gott wohlgefallen, wenn man das Rechte tut, wenn man in Güte die anderen liebt und so weiter. Auch ganz, ganz praktisch, dieses Barmherzigkeit ausleben. Oder eben Jakobus 2, Vers 13, wo gezeigt wird, wie Gott auch das beurteilt, wenn man eben nicht barmherzig ist, wie wir jetzt in Vers 7 gelesen haben. Dann heißt es eben im Gericht, gibt es kein Erbarmen mit dem, der selbst kein Erbarmen hatte. Doch wer barmherzig war, bei dem triumphiert die Barmherzigkeit über das Gericht. Er wird nicht verurteilt werden. Da geht es nicht um eigene Leistung, da geht es nicht darum, dass wir beurteilt werden nach dem, wie wir leben. Da geht es darum, dass echter Glaube Auswirkung hat. Und wenn wir an Gott glauben, wenn wir mit Jesus leben, dann sieht man das eben in dieser Barmherzigkeit. Und wenn man nichts davon sieht, dann sagt die Bibel, dann ist vieles Gerede, dann ist vieles Heuchelei, aber nicht der echte Glaube. Oder aus dem Jakobusbrief, Vers 1, 27 noch, was ist die echte, die untadelige Frömmigkeit, was ist der Gottesdienst, an dem Gott Freude hat? Dann heißt es eben, den Waisen und Witwen in ihrer Not beizustehen. Also denjenigen, die am Rand der Gesellschaft waren, die schutzlos waren, die verloren waren, denen zu begegnen, ist echter Gottesdienst. Und da findet man viele, viele Stellen in der Bibel. Bekannt ist noch Jesaja 58, ich lese jetzt nicht alles genau vor, wo es auch darum geht, dass das wahre, echte Fasten oder der wahre Gottesdienst ist, wenn man sich für die Unterdrückten, wenn man sich für die Zerbrochenen einsetzt, wenn man den Elenden, Versorgten, Hungrigen Brot gibt und so weiter. Und wenn wir das lesen, wie Gottesdienst beschrieben wird, dann sehen wir davon sehr, sehr viel von dem, was Jesus getan hat, wie Jesus gelebt hat, wie Jesus den Menschen begegnet ist. Weil er ist genau zu diesen Menschen hingegangen. Er ist zu den Menschen hingegangen, die unterdrückt waren, die bedrückt waren, die zerbrochen waren, die verloren waren. Und er hat den Menschen seine Barmherzigkeit gezeigt. Er ist den Menschen begegnet, er hat ihnen seine Liebe gezeigt und er hat probiert, die Menschen zu Gott zu bringen. Das Gegenteil davon sehen wir in einer ganz bekannten Geschichte vom barmherzigen Samariter, wo der Priester und der Levit vom Tempel kommen oder zum Tempel gehen Und dann sehen sie auf dem Weg den Überfallenen, wie er halbtot da liegt. Und sie schauen weg, gehen vorbei, gehen zu ihrem Gottesdienst oder kommen von ihrem Gottesdienst. Aber den Menschen ignorieren sie, den lassen sie beinhart liegen. Und das ist genau die religiöse Haltung, die Jesus bei den Pharisäern immer wieder angegriffen hat. Er hat gesagt, das, was ihr macht, das sind Rituale, das sind, ja, ihr sagt Formeln auf, aber mit dem Herzen seid ihr nicht dabei. Ihr liebt weder Gott von Herzen, noch liebt er die Menschen. Und das hat er angegriffen und deswegen hat er auch mit seinem Verhalten, auch am Sabbat, mit dem Gutestun, mit dem Heilen, wollte die Pharisäer herausfordern und wollte eben ihnen zeigen auch, was ist Gott wirklich wichtig. Ja, oder die bekannte Stelle in Matthäus 5 noch, wo es eben heißt, die Gläubigen, wir sind das Licht der Welt und wir sollen unsere guten Taten sichtbar werden lassen. Warum? Nicht damit wir Schulterklopfer haben, nicht damit wir selbst da irgendwie einen Wettstreit machen, wer ist der Beste, wer ist der Frommste, sondern es geht darum, dass, wie es hier heißt, Gott im Himmel verherrlicht wird. Dass die Menschen an unserem Tun, an unserem Handeln Gott erkennen. Und das sagt Jesus ja immer wieder. Er sagt, an Liebe untereinander werden die anderen erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das soll das sein, was unser Leben gestaltet und ausmacht. Unser Leben als Christen, unser Leben als ganze Gemeinde. Das soll das sein, was unser Leben prägt. Und nicht, dass wir eben sagen, ja, wir müssen jetzt so leben, sondern wenn wir Gott lieben, dann haben wir auch den Wunsch, so zu leben, wie er gelebt hat oder wie er will, dass wir leben. Aber vor allem auch, wenn wir wirklich glauben, dass Jesus in uns lebt, dass er dann echt ehrlich auch sagen kann und darum bitten kann, Jesus, lebe du durch mich, liebe du durch mich die Menschen, mit denen ich zu tun habe. Die Menschen in der Gemeinde, die Menschen in meiner Familie, die Menschen draußen, denen ich sonst begegne, in meiner Arbeit oder wo auch immer. Es geht darum, dass Jesus als der Auferstandene in uns, als einzelne Gläubige, aber auch in uns als Gemeinde leben kann und mit dieser Liebe den Menschen draußen begegnen kann. Das war das, da hat Jesus Herz dafür geschlagen, das war sein großer Wunsch und das wollte er den Pharisäern da auch nahelegen. Und was hat Jesus dann gemacht? Er hat einem Mann gesagt, strecke deine Hand aus. Und sobald er sie ausgestreckt hat, war sie heil wie die andere, wie es hier heißt. Also Jesus hat immer wieder bei den Heilungen auch eine Reaktion erwartet der Leute, dass sie ihm glauben, dass sie etwas machen, so wie auch hier. Und er hat die verkrüppelte Hand sofort geheilt. Kann Jesus heilen? Ja, natürlich. Ich glaube, das glauben alle hier herinnen. Heilt Jesus auch heute noch? Ja, schon. Aber ich glaube, wir wissen auch alle, dass er nicht immer heilt, dass er nicht immer gleich heilt. Aber trotzdem sollen uns Begegnungen oder Erlebnisse wie die hier mit diesem verkrüppelten Mann ermutigen, dass wir selber Glauben haben, dass wir mit unserer Not, mit unserem Leid zu Jesus kommen können. Ganz egal, ob das jetzt ein körperliches Leid ist oder was auch immer es ist. So wie in der Stelle, wo Gerhard drüber gepredigt hat, wo Jesus gesagt hat, kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Jesus lädt ein dazu, dass wir mit unserer Not, dass wir mit unserem Elend zu ihm kommen. Und dass wir Vertrauen haben, ja, er ist mächtig, ja, er liebt mich, er ist barmherzig und er möchte mir begegnen, er möchte mich berühren. Immer wenn Jesus jemanden berührt, dann wird diese Person, dann wird dieser Mensch zum Positiven verändert. Und da soll man drauf vertrauen, da soll man uns gegenseitig ermutigen, wirklich damit zu rechnen, dass Jesus handelt, dass er eingreift, dass er, was auch immer bei mir krumm, was auch immer bei mir verkrüppelt ist in meinem Leben, dass er das wieder gerade biegt, dass er das wieder in Ordnung bringt. Und da können wir auch wissen, das ist auch das Allerbeste, was wir für unsere Mitmenschen tun können, dass wir für sie beten, dass wir sie zu Jesus bringen, dass wir sie zu Jesus einladen. Unsere menschliche Hilfe, die ist oft sehr, sehr begrenzt. Ich merke das gerade in der Arbeit auch mit den Asylwerbern, mit den Flüchtlingen. Da stehe ich oft komplett an. Was da für Nöte da sind, was das für Schicksalsschläge sind, da kann ich vom Menschlichen kann ich nichts machen. Aber was ich machen kann und was ich machen will, ist, dass ich die Leute zu Jesus bringe. Und dass ich sage, egal wie verkrüppelt deine Hand auch ist, egal was du in deinem Rucksack an Nöten, an Sorgen, an Problemen hast, komm zu Jesus, der möchte das bereinigen, der möchte dir helfen. Und egal wie groß auch deine Schuld ist, deine Sünde ist, Jesus schaut nicht weg, sondern er möchte alles wegnehmen. Und was war die Reaktion der Pharisäer? Die Pharisäer haben nicht gestaunt, was Jesus gemacht hat. Die Pharisäer haben sich nicht für den Mann gefreut, der geheilt worden ist. Sondern hier heißt es, die Pharisäer jedoch fassten, als sie die Synagoge verließen, den Plan, Jesus zu beseitigen. Das war für sie zu viel. Das war für sie ja einfach ein zu hoher Anspruch, den Jesus hier gestellt hat. Weil in den Versen davor sagt Jesus ja, er ist der Herr über den Sabbat. Und damit hat er sich Gott gleichgesetzt. Damit hat er sich zu Gott gemacht. Und das war für sie der Stein des Anstoßes, wo sie gesagt haben, na, diesen Jesus brauchen wir nicht. So einen Messias wollen wir nicht. Und für sie ist ganz klar festgestanden, der Mann gehört beseitigt. Bevor er noch weitere Leute für sich gewinnt, bevor er noch eine größere Bewegung da startet, muss er weg. Und jetzt können wir uns natürlich fragen, okay, es ist der Anspruch, den Jesus gestellt hat, der hat sie zur Weißglut gebracht. Und natürlich kann man sagen, ja, das waren die Pharisäer damals. Die waren hartherzig, die waren blind, die wollten nicht, das waren Sturköpfe. Aber die Frage, wie reagieren wir auf Jesus, die gilt auch jedem von uns. Jesus hat große Ansprüche. Wenn wir Umfrage machen, wer ist Jesus für dich, dann hören wir von vielen, vielen Leuten die Antwort. Jesus war ein guter Lehrer. Der hat viele gute, viele richtige, viele wichtige Sachen gesagt. Andere sagen vielleicht, Jesus ist für mich ein Beispiel, wie man Nächstenliebe lebt. Jesus ist für mich jemand, der vorgelebt hat, was ein gutes Leben ist. Wieder andere sagen vielleicht, Jesus ist für mich ein Vorbild, der war ein Revoluzer. Der hat sich gegen das Regime aufgestellt, der hat sich nicht alles sagen und gefallen lassen. Der ist dagegen vorgegangen, der wollte wirklich sein eigenes Ding durchziehen. So gibt es ganz, ganz verschiedene Meinungen über Jesus. Aber wenn es dann dazu kommt, dass man sagt, ist Jesus wirklich auch für dich der Messias, ist er Herr, ist er Heiland, ist er der Erlöser, ist er auch der Herr, ist er der König deines Lebens, ist er Gottes Sohn, ist er Gott selbst, dann gibt es ganz, ganz viele Menschen, die Jesus ablehnen. Und das wissen wir bei uns in Österreich, wir heißen zwar christliches Land, aber wenn wir da wirklich schauen, wie viele Menschen in unserem Land glauben von Herzen an Jesus, wie viele folgen Jesus nach, wie viele leben mit Jesus, dann ist es eine ganz kleine Minderheit. Und deswegen gilt die Frage, wer ist Jesus für mich? Die gilt jedem von uns. Wer ist dieser Jesus, von dem wir hier lesen, von dem wir hier in den Predigten hören, von dem wir im Lobpreis singen? Wie stehe ich hinter diesen Aussagen? Wie kann ich das unterschreiben? Kenne ich diesen Jesus bereits, der mich liebt, der mich anrühren will, der mich verändern will? Kenne ich Jesus als denjenigen, der in meinem Leben schon mal heilend eingegriffen hat, der Krummes gerade gemacht hat, der was Verkrüppelte wieder ordentlich gebogen hat, der mal Last genommen hat? Kenne ich Jesus als denjenigen, der mich aus der Grube rausgezogen hat, der mir die Hand entgegengestreckt hat, der mir geholfen hat, wie es finster war bei mir? Kenne ich Jesus als denjenigen, der für mich gestorben ist, der meine Schuld beglichen hat, der mich zum Vater zurückgebracht hat? Das ist eine ganz, ganz eine wichtige Frage. Es ist echt die allerwichtigste Frage, die wir uns als Menschen überhaupt stellen können in unserem Leben, wer Jesus für uns ist. Und dass wir uns dann auch die Frage stellen, dass wir nicht nur auf die Pharisäer schauen und deuten, ja, das waren die mit ihrer frommen Religion, mit ihrer Heuchelei. Die haben fromm dahergeredet, aber haben keine Liebe praktiziert. Fragen wir uns auch da ehrlich, wie nehmen uns die Menschen wahr? Als einzelne Gläubige, auch als Gemeinde. Wie empfinden die Leute unsere Gemeinde? Wie empfinden sie uns? Spüren sie da vor allem die Nächstenliebe und die Barmherzigkeit, das, was wir hier jetzt gelesen haben? Was ist es? Was prägt unser Leben? Ist es so, wie Jesus gesagt hat, ihr seid das Licht der Welt und die Leute erkennen an eurem Leben den Vater im Himmel? Es geht nicht um eine eigene Leistung, aber es geht darum, dass wir uns auch da ganz, ganz neu herausfordern lassen. Und dass wir darum beten, dass Jesus unser Leben ganz erfüllt, dass er uns, unsere Nöte und so weiter, dass er uns da begegnet, dass er uns wiederherstellt, aber dass er uns dann auch ganz mit seiner Liebe und Barmherzigkeit erfüllt und wirklich gebrauchen kann, um für ihn, für seine Ehre, zum Bau seines Reiches zu leben. Amen. Wir werden jetzt ein Lied gemeinsam singen, wo es genau darum geht, um die Liebe des Retters. Und da darf ich die Band schon heraufbitten. Und danach werden wir gemeinsam das Abendmahl feiern.